Wir wollen weitermachen, dort wo wir aufgehört haben, in dem Johannesevangelium. Und ich denke, es ist vielleicht gerade für uns alle ganz gut, wenn wir uns nochmal bewusst machen, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar sind wir jetzt bis zum Kapitel 20 gekommen. Wir haben uns das Leben Jesu angeschaut, wie es Johannes beschreibt, das Wirken, die Wundertaten, immer wieder aufs Neue, die Konfrontation mit den Pharisäern. Und so sind wir jetzt bis Kapitel 20 gekommen. Jesus wurde verhaftet, wurde geschlagen, wurde gekreuzigt und genau dort stehen wir jetzt. Und wenn wir die Evangelien lesen, das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, wenn wir die vor allem im Vergleich lesen, dann gibt es immer wieder Unterschiede. Also bestimmte Sachen, die anders erzählt werden oder die irgendwie von einer anderen Perspektive erzählt werden, so sehen wir jedes Evangelium hat eine andere Sichtweise oder einen anderen Fokus und so ist es auch bei Johannes. Johannes hat auch einen ganz bestimmten Fokus, wenn er das Evangelium schreibt und die Verse haben wir schon oft gelesen, aber ich will sie heute einfach nochmal vorlesen. Das ist nämlich auch im gleichen Kapitel, wo wir heute durchstarten und zwar im Kapitel 20, die Verse 30 und 31. Da schreibt Johannes genau das, was oder quasi als Schlussfolgerung nach den ganzen Erzählungen über Jesus. Und dann sagt er in Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr auch durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wie gesagt, wir haben diese Verse schon oft gelesen jetzt im Laufe des Johannesevangeliums, um uns darauf auszurichten, aber ich lese heute nochmal ganz bewusst vor, weil diese Verse heute für uns ja von großer Bedeutung sind. Wieso? Wieso sind diese für uns von großer Bedeutung? Weil es heute genau um dieses Thema geht. Es geht um den Glauben. Und dazu finden wir ja in unserem Text heute, den wir lesen, zwei eindrückliche Beispiele, die uns ja das Thema Glauben nochmal neu zeigen. Beispiele, die jetzt nicht die allerbesten sind, aber wo wir dann noch viel daraus lernen können. Und so geht es heute um das Thema Glauben. Wenn ich jetzt mal jeden Einzelnen von euch fragen würde, was meint ihr, was ist der Höhepunkt im Leben Jesu? Was ist der Zeitpunkt oder die Situation, wo ja die höchste Relevanz hat für unser persönliches Leben? Wo sagen wir, diese Situation, die können wir uns nicht wegdenken, weil sonst bricht alles zusammen. Da gibt es vielleicht viele. Aber ich denke, viele würden sagen, so der Schlüsselpunkt oder die Situation, wo es darauf ankommt, ist es Jesu Tod. Dort, wo Jesus sein Leben gegeben hat, nachdem er ein sündloses Leben geführt hat, nachdem er den Auftrag des Vaters erfüllt hat, nachdem er alle Sünden auf sich genommen hat und ans Kreuz gegangen ist. Aber wir wollen uns heute damit beschäftigen, dass Jesus auferstanden ist und uns die Frage stellen, warum ist es überhaupt so wichtig, dass Jesus auferstanden ist, dass er den Tod überwunden hat. Was sehen wir in der Auferstehung? In der Auferstehung sehen wir im Grunde, wie Jesus beweist, dass er tatsächlich Gott ist, dass er den Tod besiegt und dass er selbst Gott ist. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir daran glauben und dass wir diese Situation haben, dass Jesus den Tod überwindet. Und ganz nebenbei gemerkt, es ist auch der Punkt, der wahrscheinlich im Christentum am meisten angezweifelt wird, wo ja die meisten Menschen nicht glauben und es ist auch so verheerend. Und genau dort befinden wir uns jetzt und zwar im 20. Kapitel. Ich will die ersten Verse lesen, ab Vers 1 bis Vers 18. Ihr könnt gerne mitlesen. Johannes 20, ab Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie, kommt zu Simon Petrus, zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir sehen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun ging Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Der beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen. Das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstanden müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab, und siehe, zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatten, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetan hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Soweit der Text, den wir uns heute anschauen wollen. Das ist ein ziemlich langer Abschnitt, und wir sehen, da passiert einiges, und wir wollen ja mal genauer darauf eingehen, was passiert hier und wie können wir das verstehen, weil ich glaube, vieles ist nicht auf, ja, beim ersten Mal lesen so ganz deutlich und verständlich. Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist überhaupt die Ausgangssituation? Schon gesagt, in den Versen davor sehen wir, wie Jesus stirbt am Kreuz, wie er begraben oder vom Kreuz genommen wird und dann ins Grab gelegt wird. Und wie wir wissen, ist es quasi zwei Tage vorher passiert, also am Freitagabend. Am darauf folgenden Tag, am Sabbat, durften die Frauen nicht zum Grab gehen, um Jesus neu mit den leinernen Tüchern einzuwickeln. Und kommt ein Tag nach dem anderen, und am Montag, quasi zwei Tage nach dem Tod Jesu, kommt Maria Magdalena ganz früh am Morgen, begibt sich zum Grab. Und wir sehen, dass sie ein Verlangen hat, ihrem Herrn zu dienen, dass sie ja diese Verpflichtung hat, obwohl ihr Herr gestorben ist, dennoch zu kommen und ihm zu dienen. Und sie kommt hin und sieht, dass der Stein weggerollt ist, und daraus sieht sie dann oder erkennt sie, dass das Grab leer ist. Und sofort dreht sie sich um und rennt zurück zu den Jüngern. Und dann sehen wir auch, was sie zu den Jüngern sagt. Und zwar sagt sie: Sie haben ihn weggenommen. Was sehen wir hier in der Reaktion von Maria? Gründe zeigt die Reaktion, dass sie eigentlich kein Verständnis von der Auferstehung hatte. Sie hat nicht verstanden, dass Jesus auferstanden ist und dass er deswegen nicht im Grab liegt, dass er nicht gestorben ist. Aber wie kommt sie jetzt zu der Schlussfolgerung, dass sie weggenommen haben? Oder wen meint sie mit "sie haben ihn weggenommen"? Ich glaube, dass sie ja nicht nur einfach irgendwelche Räuber meint oder irgendwelche Leute, die jetzt Jesus geklaut haben, um irgendwie die Christen vom Glauben abzuhalten, sondern dass sie ganz genau im Kopf hatte, wen oder wer Jesus da weggenommen haben könnte. Und zwar lesen wir im Kapitel 19 die Verse 38 oder den Vers 38, also direkt nachdem Jesus gestorben ist. Vers 38: Danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, dem Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfte. Pilatus erlaubte es, da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Wir sehen, ein Jünger Jesu fragt extra nach dem Leib oder nach dem Leichnam Jesu, um ihn zu begraben. Wieso war das so? Im Grunde liegt die Antwort darin, dass zu der Zeit damals die Römer über den Leichnam verfügten. Gleich nachdem der Mensch gestorben ist, haben die Römer ein Jahr lang über den Leichnam der Person verfügt und waren nicht verpflichtet, ihn dann beispielsweise an die Familie rauszugeben. Aber dieser Jünger Jesu, der bekommt die Erlaubnis und darf den Leib quasi begraben. Und Maria dachte wohl in dem Moment, die Römer haben sich das anders überlegt oder haben den dann doch geholt und deswegen haben quasi die Römer den Leib Jesu weggenommen. Und so kommen die zwei Jünger, denen Maria das erzählt. Also wir wissen, dass es Petrus war, steht so drin, und dass Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, dass sie zum Grab laufen, um sich selbst zu überzeugen. Die laufen beide zum Grab und Johannes kommt zuerst zum Grab, weil er, weiß ich nicht, schneller war, jünger war, ich weiß es nicht. Und er bleibt vor dem Grab stehen, aber Petrus nicht. Petrus rennt direkt ins Grab hinein. Wir wissen nicht, wieso er stehen bleibt. Es könnte sein, dass er Angst hatte, vielleicht Respekt, wie dem Leichnam Jesu zu begegnen. Petrus aber nicht, er ist impulsiv, so wie wir ihn kennen, auch aus den Geschichten davor. Er rennt sofort rein und so kommt der andere Jünger Johannes nach. Und was jetzt passiert, ist im Grunde eine Bestandsaufnahme der Situation. Sie sehen, die Leiche ist nicht da, aber es gibt einige Hinweise, die so ein bisschen darauf schließen lassen, was hier passiert sein könnte. Und es ist ein bisschen so wie in einem Krimi, sie schauen sich an, was ja, sagen uns diese Indizien, was kann hier passiert sein. Sie sehen die leinernen Tücher, liegen alle da auf einem Haufen, das Schweißtuch extra zusammengewickelt. Das ist ungewöhnlich für einen Raub. Wieso sollte man eine Leiche klauen und dann diese direkt dann auswickeln? Die Leintücher liegen lassen. Das heißt, beide Jünger erkennen in der Situation, dass es ziemlich ungewöhnlich ist, was hier passiert ist. Von Petrus lesen wir jetzt nicht eine direkte Reaktion darauf. Er verhält sich jetzt nicht irgendwie besonders. Aber von Johannes, der gerade diesen Text auch geschrieben hat, von ihm sehen wir genau, was passiert ist. Lesen nochmal Vers 8. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und der sah und glaubte. Johannes kommt rein, sieht die Leintücher und er glaubte. Ja, worauf ist der Glauben gegründet? Die Antwort bietet uns der Text auch direkt. Was wir sehen ist, dass es nicht aufgrund der Schrift war oder aufgrund dessen, was Jesus im Voraus gesagt hatte. Das lesen wir im darauf folgenden Vers. Steht nämlich, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsste. Aber er glaubt dennoch anhand dessen, was er gesehen hat. Er sieht anhand der Indizien, Jesus muss auferstanden sein. Und er glaubt, das ist seine Reaktion auf das, was hier ja, vor ihm liegt. Sehen also, er glaubt, obwohl er Jesus als Person, als Auferstanden noch gar nicht gesehen hat. Im Grunde könnten wir doch sagen, das ist doch genau das, was Jesus sich wünscht, oder? Greifen wir einmal vor, im gleichen Kapitel 20, der Vers 29, wo wir auch eine bekannte Geschichte sehen, und zwar die Geschichte von Thomas, der Jünger, der nicht glaubte. Was sagt Jesus zu ihm? Vers 29, Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Also im Grunde genau das, was Johannes hier tut, oder? Er sieht nicht, aber glaubt. Ja, ganz so schön ist es nicht. Also ganz so rein ist sein Glaube dann auch nicht. Denn, ja, was sehen wir oder wie erkennen wir den Glauben des Johannes? Im Grunde doch an der Reaktion. Die Reaktion folgt gleich in den Versen 10 und 11. Da steht nämlich, nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Versuchen wir mal, die Situation nachzuvollziehen. Sie stehen im Grab. Johannes erkennt es, er glaubt. Und dann gehen beide Jünger einfach raus, zurück nach Hause, an Maria vorbei, die weint, die ihren Herrn verloren hat, die jede Hoffnung verloren hat, die nicht versteht und nicht glauben kann. Ziemlich ungewöhnlicher Glaube an der Stelle von Johannes. Und warum war seine Reaktion auf den Glauben so ungewöhnlich? Oder warum können wir nicht wirklich verstehen, dass er geglaubt hat? Im Grunde hatte er wahrscheinlich Zweifel, Unverständnis, konnte es nicht richtig begreifen. Aber in erster Linie hat er den Geist noch nicht. Das ist nämlich der Grund, warum wir überhaupt fähig sind zu glauben, weil Jesus uns den Geist gibt und das Verständnis überhaupt zu glauben, weil aus uns heraus können wir es nicht verstehen und können wir nicht glauben. Wir wissen, zu der Zeit hatten sie den Heiligen Geist noch nicht in sich. Es kommt erst zu Pfingsten, also ein paar Wochen später. Und so können wir ein bisschen nachvollziehen, dass Johannes in dieser Situation und wie sein Glauben ganz ungewöhnlich zeigt. Jetzt wollen wir uns Maria anschauen. Was ist mit Maria? Ist ihr Glauben besser, anders? Wie zeigt er sich? Wie geht's weiter? Maria steht draußen vor dem Grab und weint. Und wie sie nun weint, so schaut sie in das Grab hinein und sie sieht die zwei Engel dort sitzen, wo Jesus gelegen hat. Und die zwei Engel reden mit ihr, sie fragen sie. Sie gibt ihnen genau die gleiche Antwort, sagt ihnen genau das Gleiche wie zu Petrus und Johannes am Anfang. Plötzlich wendet sie sich um, Jesus steht dort vor ihr, aber sie erkennt ihn nicht. Wahrscheinlich lag es daran, dass sie, verweinte Augen hatte, sie war aufgelöst, sie hatte kein Verständnis für die Situation. Und so fragt sie nach dem Leichnam. Sie fragt Jesus direkt nach dem Leichnam und Jesus ruft sie beim Namen und so erkennt sie ihn. Und das ist die Reaktion. Auf einen Schlag ist die Trauer verschwunden, ist große Freude da. Ihr Herr, ihr Meister erlebt. Ich denke, wir können die Reaktion ganz gut nachvollziehen. Und so war sie wahrscheinlich so außer sich, dass sie sofort zu Jesus kommen wollte, ihn umarmen wollte, sich überzeugen wollte, dass er es tatsächlich ist, dass er lebt. Und was ist Jesus seine Reaktion darauf? Was sagt er? Rühre mich nicht an. Fasse mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Das sind seine Worte. Und es ist für uns doch ein bisschen unbegreiflich, oder? Wenn wir die Geschichte weiterlesen, so sehen wir später, gerade zu Thomas kommt er und fordert ihn sogar auf, dass er ihn anfasst. Wieso sagt er jetzt zu Maria, dass sie ihn nicht anfassen soll? Wenn wir uns mal in die Situation hineinversetzen, eine Person, die uns nahe steht, von der wir denken, sie sei tot und dann plötzlich ist sie doch nicht tot, dann wahrscheinlich auch nicht einfach nur schön, dass es dir gut geht, können vielleicht später nochmal reden. Wir würden auch uns freuen, umarmen, uns überzeugen, dass es wirklich wahr ist. So verstehen wir nicht, warum Jesus so reagiert. Nun, das ist auch schwer zu beantworten. Eine Möglichkeit oder eine mögliche Antwort könnte sein, so wie Jesus es selber sagt, rühre mich nicht an, Vers 17, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. So gibt ihr einen Auftrag, geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Nun, Jesus gibt ihr direkt einen Auftrag. Jesus sagt, er ist noch nicht zum Vater aufgefahren und es ist im Grunde schon die Antwort darauf, weil Jesus noch nicht aufgefahren ist, ist der Auftrag noch nicht vollendet. Maria ist gerade in diesem Moment die Einzige, die Jesus lebendig gesehen hat. Und es ist Jesu Auftrag an sie, dass sie zu den Jüngern geht und es ihnen bezeugt, dass sie sagt, dass er lebt, dass diese Botschaft verbreitet wird. Und es ist ja wahrscheinlich mehr oder weniger unbegreiflich für Maria in der Situation. Jesus nennt hier die Jünger ganz speziell Brüder. Und es ist ja in der Situation schon besonders, wenn wir uns mal hineinversetzen, was passiert ist. Wann hat Jesus seine Jünger zum letzten Mal gesehen? Wie war die letzte Begegnung? Garten Gethsemane. Jesus wurde verhaftet. Wie reagierten die Jünger darauf? Direkt bei der Festnahme, die meisten flüchteten. Petrus und Johannes verfolgen ihn mit Abstand. Petrus verleugnet ihn dreimal, der andere Jünger sieht alles mit an, wie Jesus geschlagen wird, wie er gekreuzigt wird, wie er qualvoll stirbt am Kreuz und er schaut einfach nur zu. Ist nicht wirklich brüderlich der Umgang der Jünger mit Jesus. Aber Jesus spricht sie hier ganz speziell mit dem Wort Brüder an. In dem Punkt sehen wir wieder ja, die ganze Gottheit Jesus selbst, dass er den Jüngern schon in der Situation vergeben hat, dass er ja nicht darauf besteht, sondern ja, ihnen diese Sünde oder diese Schuld vergibt. Und direkt danach ja, geht Maria und sie sagt es den Jüngern. Sie folgt dem Befehl Jesu, auch wenn sie nicht versteht. Das ist quasi ja, das, was Jesus ihr weitergibt. Stellt sich die Frage, was hat das Ganze für eine Bedeutung für uns? Das sind ziemlich viele Handlungen, die wir irgendwie nicht so richtig nachvollziehen können. Aber was ja, können wir aus dem Text jetzt für uns entnehmen? Ich hoffe, dass wir ja, durch diese zwei Beispiele, einmal von Johannes und einmal von Maria, unseren eigenen Glauben überprüfen, dass wir ins Nachdenken kommen und uns darüber Gedanken machen. Wir sehen den Glauben zweier Nachfolger Jesu, einmal Johannes. Er sieht, er glaubt, ohne wirkliches Verständnis von der Schrift. Der wendet sich um und geht einfach weg. Es folgt keine Reaktion, keine Umkehr, keine Verkündigung. Er behält es für sich, trauert weiter mit den anderen Jüngern. Hat auch kein Interesse daran, Maria zu helfen mit irgendwelchen tröstenden Worten. Schauen wir uns Maria an. Sie sieht genau dasselbe wie Johannes. Sie hat vielleicht viele Verkündigungen nicht mitbekommen, die nur an die Jünger gerichtet waren. Sie hat vielleicht nicht jedes Wort von Jesus gehört, so wie die Jünger. Aber selbst bei einer göttlichen Offenbarung, wie wir es lesen mit den zwei Jüngern im Grab, folgt keine Reaktion. Sie ist ja, wie benommen in der Situation. Erst als Jesus dann ganz persönlich zu ihr kommt und sich ihr offenbart, dann erkennt sie es, dann freut sie sich, aber dann will sie sich selbst überzeugen, sie will sicher gehen, dass es auch echt Jesus ist. Wir können uns gut vorstellen, was passiert wäre, wenn Jesus ihr nicht diesen Auftrag in der Situation gegeben hätte. Sie hätte die Gemeinschaft mit Jesus genossen, sie hätte kein Interesse daran gehabt, wahrscheinlich es den Jüngern zu sagen in der Situation. So sehen wir hier ja eigentlich zwei warnende Beispiele für den Glauben oder für die Art und Weise, wie sich der Glauben tatsächlich im Leben zeigt. Welche Auswirkungen zeigt der Glaube in uns selbst? Das ist die Frage, die ich uns heute stellen will. Und ich will in der Situation nicht die Jünger verurteilen. Sie hatten wahrscheinlich die schlimmsten Tage ihres Lebens hinter sich. Sie haben den Herrn verloren. Sie hatten Angst vor den Juden, dass sie ja finden oder rausfinden, dass sie Anhänger Jesu waren. Ihre ganze Hoffnung war zerstört. Sie hatten keine Offenbarung oder keinen Heiligen Geist, der ihnen das gezeigt hat, dass Jesus auferstanden ist. In der Situation sind wir viel mehr gefordert als die Jünger. Wir haben den Geist in uns, wir haben Verständnis der Schrift und wir können glauben. Die Frage ist nur, wie zeigt sich der Glaube in unserem Umfeld? in der Familie, in der Schule, auf der Arbeit? Wissen die Leute überhaupt, dass wir gläubig sind? Worin zeigt sich der Glaube bei dir persönlich? Redest du über Christus oder verherrlichst du ihn? Lebst du für ihn oder lebst du so, als wäre er nie auferstanden? Ich denke, der Glaube ist viel mehr, als es nur möglich zu halten, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, so wie Johannes es getan hat. Es gehört viel mehr dazu, als nur daran zu denken. Die Frage ist jetzt, was hindert dich am Glauben? Vielleicht Ängste, die Ablehnung von Menschen, Zweifel. Bei Johannes war es genau das Gleiche. Was können wir in der Situation tun? Im Grunde müssen wir genau das vor Gott bringen. Wir müssen ihn darum bitten, dass er uns hilft, diese Zweifel zu überwinden, unseren Glauben frei auszuleben und es den Menschen in unserem Umfeld zu erzählen. Ich denke, da sind wir alle herausgefordert, es in gewisser Weise besser zu machen als Johannes und Maria in der Situation. Wir haben vor allem die Zuversicht aus dem Wort Gottes, dass Jesus uns alles schenken wird, dass er uns den Glauben geben wird, dass er uns auch den Mut geben wird, unseren Glauben vor anderen Menschen kundzutun und Zeugnis zu sein. Und das wollen wir tun. Ich hoffe, ihr konntet dem folgen und verstehen, inwiefern das auch ein warnendes Beispiel für uns sein kann. Und so wollen wir jetzt eine Gebetsgemeinschaft machen. Wir wollen darum beten, dass Christus uns den Glauben schenkt, weil das der einzige Weg ist, um an Glauben zu kommen. Und dass er vor allem auch den Mut schenkt, den Glauben zu bezeugen. Ich mache dann das Abschlussgebet.